Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Die nächste Autorin, die lesen wird, ist Anke Stelling. Sie wurde in Ulm geboren, zog nach dem Abitur nach Berlin. 2004 wurde ihr gemeinsam mit Robert Dannenberg verfasster Roman Gisela und die Erzählung Glückliche Fügung verfilmt. Weitere Veröffentlichungen nehme ich mit, ebenfalls mit Robert Dannenberg und Horchen. Ihr Roman ist im Verbrecherverlag erschienen, ein unabhängiger Verlag, den es seit 1995, also seit nunmehr 20 Jahren gibt, gegründet von Werner Labisch und Jörg Sundermeier. Das Programm ist breit gefächert, der Schwerpunkt liegt auf der Belletristik. Zudem veröffentlicht der Verbrecherverlag auch Sach- und Kunstbücher sowie eine Stadtbuch- und eine Filmliteraturreihe. Und der Roman, aus dem Anke Stelling lesen wird, heißt Bodentiefe Fenster. Auch hier ist wie bei Werner Rohner die Frage nach den Utopien der 68er-Generation, also der Vorstellungen der Menschen damals aus den späten 60er, frühen 70er Jahren ein Thema und was daraus geworden ist. Eine Töchtergeneration hat sozusagen den Auftrag erhalten, die Welt zu verbessern, das Waldsterben und die Aufrüstung zu stoppen, ein Zimmer für sich allein zu haben und gemeinsam stark zu sein. Und diesen Auftrag kann Sandra, die Hauptfigur, nicht vergessen. Mit 40 Jahren und als Mutter zweier Kinder ist aus ihr eine Art Cassandra vom Prenzlauer Berg geworden. Sie sieht, dass die Ideale der Elterngeneration im Alltag verloren gehen, auf dem Spielplatz versanden, im Plenum der Hausgemeinschaft ad absurdum geführt werden. Alles auszusprechen ist keine Lösung, weggehen kann sie jedoch auch nicht. Sie feiert die Kindergeburtstage wie früher, doch der Kern der Utopie ist nicht mehr da und die bodentiefen Fenster machen den Alltag allzu durchsichtig. Bitte um die Lesung.
Dankeschön. Hallo. Die Hauptfigur ist Sandra und ihr Mann heißt Hendrik und die beiden haben zwei Kinder. Lina, 9 Jahre alt, das halt sehr, oder? Lina, 9 Jahre alt und Bo, 3 Jahre alt. Hendrik steht mit den Kindern auf. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt geschlafen habe. Ich liege im Bett und höre zu, wie Hendrik mit dem Besteck klappert, eine Schublade aufzieht, Lina zur Eile antreibt. Wie das Wasser im Wasserkocher anfängt zu blubbern, der Deckel vom Dampf hochgedrückt wird, sodass die Abschaltautomatik versagt. Hendrik merkt es nicht, lässt es weiter kochen, alles beschlägt, Kondenswasser rinnt von den Schranktüren, tropft in die Zuckerschale. Wann stellt er das Ding endlich ab und gießt den Tee auf? Jetzt ein Glück, das Blubbern verstummt. Ein Schwall Wasser, der Deckel der Teekanne klappert lustig. Ein Moment lang ist Ruhe, dann beginnt Bo zu brüllen. Hendrik hat sein Brot in der Mitte durchgeschnitten. Das soll er nicht, Bo will ein unversehrtes Brot. Lina ist in Panik, findet ihre Turnschuhe nicht. Wo sind die scheißverdammten Turnschuhe? Bo brüllt. Du hast sie gestern schon mitgenommen, rufe ich durch die Tür. Es hat keinen Zweck, noch länger liegen zu bleiben. Hendrik sieht mich nicht an, als ich mich im Nachthemd an den Tisch setze. Das ist auch sicher besser so. Ich sehe schon nach durchgeschlafenen Nächten furchtbar aus, wie erst nach einer durchwachten wie dieser. Hendrik füllt Linas Brotdose. Ich will auch eine Brotdose, brüllt Bo. Du brauchst keine Brotdose, knurrt Hendrik. Jetzt mach ihm halt eine, sage ich, und Hendrik wirft mir das Buttermesser hin. Bitte, sagt er und geht unter die Dusche. Verdammt, wie konnte ich nur? 9 Jahre Erfahrung und immer der gleiche Fehler. Lina springt prompt darauf an. Papa ist immer so fies zu uns am Morgen. Ach was, Papa ist überhaupt nicht fies. Doch, dauernd hetzt er uns, dabei ist es erst 19:15. Und was ist schon dabei, wenn Bo mal eine Brotdose mitnimmt? Je älter sie wird, umso mehr ähnelt ihre Stimme meiner eigenen. Halt dich raus und zieh dich fertig an, sage ich. Sie bedenkt mich mit einem Blick, den sie vor dem Spiegel geübt hat. Noch 1 Jahr, höchstens 2, dann wird sie endgültig alles, was ich sage, in Zweifel ziehen. Bis dahin muss ich wissen, was ich will und woran ich glaube. Von da an wird mir jeder Fehler und jede Widersprüchlichkeit gnadenlos vorgerechnet werden. Lina geht los. Ich lasse mich breitschlagen, mit Bo eine Ritterburg zu bauen, bevor er zur Kita muss. Während er diverse Fallen und Verliese kreiert, setze ich den Playmobil-Männchen die Frisuren wieder auf, die ihn irgendwer abgenommen hat, allen, jedem Einzelnen. Du sollst spielen, sagt Bo. Er merkt immer, wenn ich nur so tue, als ob. Ich stelle die Figuren in einer Reihe vor die Burg. Ich gehe heute nicht in die Kita, sagt Bo. Warum denn nicht? Fehler. Ich sollte nicht so tun, als stünde das überhaupt zur Debatte. Ich meine, warum willst du denn nicht gehen? Weil ich nicht will. Aber es ist doch schön da. Da sind die anderen Kinder und Jutta und Silvi, die warten doch auf dich und fragen sich, wo du steckst. Bestimmt geht ihr heute in den Garten und macht das Wasser an. Nein, er sieht mich an, als sei ich vollkommen verblödet. Wir machen das Wasser nicht an, wir haben Wasserverbot. Warum denn das? Weiß ich nicht. Er sieht grimmig auf die Figurenreihe. Naja, sag ich, dann mach dir halt was anderes. Komm mal, zieh dich jetzt an. Nein, ich will nicht. Hendrik kommt vorbei, fertig angezogen und nach Rasierwasser duftend. Gehst du schon los? Frage ich mit freundlich harmloser Stimme. Ja, antwortet er knapp. Bo rennt zu ihm und klammert sich an seine Beine. Tschüss, mein Liebling, schönen Tag. Hendrik küsst Bo auf den Kopf, dann zieht er geschickt die Beine aus der Umklammerung und ist weg. Wir haben diese sanft schließenden Wohnungstüren und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Hendrik und ich uns nicht auf Wiedersehen sagen. Ich kann an Bos Haaren schnuppern, die sind noch so fein, dass sie jeden Geruch sofort annehmen. Jetzt riechen sie nach Hendrik, heute Nachmittag werden sie nach Kartoffelsuppe, Auslegeware und Windeleimer riechen. Ja, wer schreit denn hier so? Jutta, das ist die Erzieherin, steht in der Tür zur Garderobe. Silvi ist nicht da, auch das noch. Bo verbirgt sein Gesicht an meinem Arm. Bo mag heute nicht so gerne, sage ich. Ich weiß nicht, ist vielleicht irgendwas vorgefallen? Nicht, dass ich wüsste. Komm, Großer, lass die Mutti jetzt mal gehen. Bo verstärkt seinen Griff. Die Nächsten kommen. Mathildas Schritt wird auch zögerlich, als sie sieht, dass nur Jutta da ist. Ich kann verstehen, dass die Kinder sie nicht mögen. Jutta hat einen ziemlich ruppigen Ton und einmal habe ich sie dabei beobachtet, wie sie zwei Kinder, die nicht von der Tür weggehen wollten, absichtlich eingeklemmt hat, damit die mal sehen, was dann passiert. Ich habe Hendrik davon erzählt und er meinte, klar, schwarze Pädagogik, bestens geeignet, um unter dem Deckmantel gut gemeinter Unterweisung ordentlich Dampf abzulassen. Und dann hat er spontan ein paar Situationen genannt, in denen wir selbst so verfahren. Zahnbürste in den Mund rammen, Lina zusammenbrüllen, dass sie Bo nicht zusammenbrüllen soll. Vielleicht alles nicht ganz so brutal wie das mit der Tür, aber letztlich das Gleiche. Ich kann also Jutta schlecht an den Pranger stellen. Bo muss einfach lernen, sich bestmöglich vor ihr zu hüten, genauso wie vor Hendrik und mir und allen anderen Menschen auf der Welt. Er bohrt mir seinen Kopf in die Halsbeuge. Sich den ganzen Tag lang hüten zu müssen, zuallererst vor denjenigen, die eigentlich dafür da sind, einen zu beschützen und anzuleiten, erscheint mir plötzlich doch ziemlich viel verlangt von einem Dreijährigen. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, komme ich nie mehr von hier weg. Magst du vielleicht mit Mathilda reingehen? Frage ich mit falscher, munterer Mutti-Stimme. Mathildas Vater wirft mir einen hoffnungsvollen Blick zu. Das ist doch eine prima Idee, sagt er, ebenso munter zu Mathilda. Aber weder sie noch Bo lassen los und Jutta ist in den Gruppenraum zurückgekehrt, um das Glöckchen zum Morgenkreis zu läuten. Vielleicht, wenn ich in der Nacht geschlafen hätte, wenn ich ein bisschen Kraft in Armen und Beinen und nicht diesen ganzen Jammer oben im Hals sitzen hätte, könnte ich Mathildas Vater zuvorkommen, aber so nutzt er seinen Vorteil und entschließt sich zuerst, trägt die sich sträubende Mathilda zum bunten Versammlungsteppich und drückt sie Jutta in den Schoß. Jutta hält Mathilda fest, sodass ihr Vater flüchten kann. Er sieht mich nicht mehr an und ich gehe davon aus, dass er weiß, dass das unfair war. Jetzt ist Juttas Schoß besetzt und ich muss warten bis nach dem Morgenkreis, denn ohne jemanden, der ihn festhält, wird Bo ganz gewiss nicht im Gruppenraum bleiben. Ich würde es nicht schaffen, ihn zu Hause zu betreuen. Ich würde gewiss Schlimmeres mit ihm tun, als ihn zu Demonstrationszwecken in eine Tür einzuklemmen. Ich sehe den Balken in meinem eigenen Auge. Ich werfe nicht den ersten Stein. Der Balken in meinem Auge ist so groß, dass mir schon wieder die Tränen kommen und die Steine, die ich nicht werfe, wiegen schwer in meinen Hosentaschen. Ich muss mich setzen. Ich sitze auf dem zu niedrigen, orangefarben lackierten Bänkchen in der Kita-Garderobe. Bo ist plötzlich guter Dinge, rast kreuz und quer durch den Raum, hängt sich an die Jacken, schleudert seine Hausschuhe von den Füßen und lacht. Psst, mache ich. Drinnen singen sie das Lied von den vier Jahreszeiten. Bo bleibt stehen und sieht mich an. Als nächstes kommt der Herbst, sagt er mit erhobener Hand und seiner wichtigen Ich-weiß-was-Miene. Ich kann ihn nicht leiden, wenn er so guckt, schon gar nicht, wenn er gerade den Morgenkreis schwänzt, bei dem er mit dieser Erkenntnis hätte punkten können. Toll für dich, würde Lina jetzt sagen, und ich auch gerne, aber ich verkneif's mir. Es war eine Mutter, die hatte 4 Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Bo singt stumm mit. Ich fürchte mich vor dem Herbst und dem Winter, vor der elenden Zeit, wenn die Kinder nur noch Fernsehen und Computer spielen wollen. Ich fürchte mich vor dem Schlittenfahren, zu dem ich sie aus pädagogischen Gründen zwinge, obwohl ich selbst zu nichts weniger Lust habe und mir schon kalt ist, wenn ich nur daran denke. Ich fürchte mich vor den vielen Klamotten und einzelnen Handschuhen und rutschenden, knüllenden Skiunterhosen, vor den Weihnachtsfeiertagen und der Geschenkefrage und dem Geböllere an Silvester und davor, dass Jörn wieder eine Karaoke-Anlage für die gemeinsame Party im Gemeinschaftsraum ausleihen will. Nicht für sich, nein, für die gute Laune aller. Ja, genau. Und vor meiner Laune fürchte ich mich, wenn es nachmittags um 4 Uhr schon dunkel wird. Und vor dem Februar, wenn man meint, man habe es langsam überstanden, weil die Tage wieder länger werden, aber von wegen, plötzlich wird es wieder eisig kalt und der Schnee besteht nur noch aus dunkelbraunen Krusten und der Rollsplitt zur Hälfte aus Hundescheiße und zerfledderten China-Krachern. Mir wird schwindlig, da auf dem Bänkchen. Ich muss meine Kinder und alle 4 Jahreszeiten und alle Nachbarn gleich stark lieben, aber ich bin müde und der Geruch nach Windeleimer setzt mir zu. Ich ziehe Bo zu mir her, um meine Nase in sein Haar zu stecken und Hendrik zu riechen, aber Bo will nicht. Jetzt, wo ich es mal brauchen könnte, will er natürlich nicht. Orangefarben lackiertes Bänkchen, gelb lackierte Heizkörperverkleidung, aprikotfarbenes Linoleum. Nichts davon hilft mir über meine finstere Stimmung hinweg. Ich will Bänkchen und Heizkörperverkleidung schwarz anstreichen, alles schwarz oder zumindest grau, erbsgrün oder schlammfarben, so wie in anderen öffentlichen Gebäuden auch. Ich glaube nicht, dass es was bringt, in Kitas Gelbtöne zu verwenden. Auch nicht, die Gruppen statt mit Nummern mit Mäusearten zu unterscheiden. Feldmäuse, Wühlmäuse, Spitzmäuse, Rennmäuse. Ein Nest soll das hier sein, mit knopfäugigen Säugetierchen, die darin herumwuseln und niedlich vor sich hinfiepsen, dass ich nicht lache. Ein warmes Nest in warmen Farben. Aber in Wahrheit sind Mäuse doch einfach nur eine Plage. Fressen, nagen und nutzen niemandem. Taugen allenfalls noch als Labortiere, denen man Krankheiten injiziert, um zu sehen, wie sie damit fertig werden. Labor 1, 2 und 3 könnte man die Gruppenräume nennen und den Erzieherinnen weiße Kittel anziehen. Gebt es doch endlich zu, verdammt! Deshalb haben wir die Kinder bekommen, um Experimente an ihnen durchzuführen. Um es besser zu machen, nach eigenem Ermessen. Was wir dabei übersehen haben, ist die Tatsache, dass man nicht Kinder kriegen kann, ohne Eltern zu werden. Also sind wir jetzt Eltern und müssen uns wohl oder übel neben der Sorge um die Kinder auch noch Sorgen um uns selbst machen. Wie wir das hinkriegen, nicht so zu werden wie unsere eigenen Eltern, diese wachstumsvernebelten Weltverbesserer oder gar deren Eltern, Nazis oder angeblich unwissende Mitläufer. Aber das geht nicht. Eltern sind zwangsläufig angepasste Angsthasen, weil sie glauben, dass die eigene Abweichung den Kindern vielleicht schaden könnte. Oder sie sind größenwahnsinnig und skrupellos, wieder im Namen der Kinder, die es schließlich mal besser haben sollen oder zumindest gleich gut. Anders wollen wir es machen, anders sein, aber das klappt nicht. Eltern sind, wie sie sind, Eltern sind das Letzte und jetzt sind wir selbst welche. Ab sofort gehen die Verformungen, bleibenden Schäden und der Ausschuss, die armen kleinen Mäuse, die die Behandlung nicht überleben, allesamt auf unser Konto. Ich kann nicht aufstehen. Ich will Bo nicht zwingen, in den Gruppenraum zu gehen. Ich will nicht, dass Jutta ihn zu fassen bekommt, meinen fröhlichen, arglosen kleinen Jungen. Ich weiß, mit welchen Methoden sie ihn dazu bringen wird, zu funktionieren, den geregelten Ablauf ihrer Kita nicht zu stören, dieser sauber geführten Institution. Wie sie es schaffen wird, sich selbst nicht die Finger schmutzig zu machen, sondern ihre Helfer unter den Kindern rekrutiert, ein paar Ältere, die sich Juttas Liebe sichern, indem sie die Kleineren gängeln. Altersmischung, schönen Dank. Hierarchien, Darwinismus, Strukturen wie im Internierungslager, wie im KZ. Irgendwie kann man immer überleben. Man muss halt wissen, wie. Beziehungen aufbauen, wachsam sein, sich anpassen, andienen, im richtigen Moment die Seite wechseln. Ist schon klasse, dieses soziale Lernen. Ist was fürs Leben. Wieder mit nach Hause nehmen kann ich Bo aber auch nicht. Ich will nicht mit ihm zusammen sein, mit ihm spielen, mit ihm reden. Ich will ins Bett, mir die Decke über den Kopf ziehen, schlafen und alles um mich herum vergessen. Ich kann niemanden brauchen, dessen Energieniveau meines um mindestens 100% übersteigt, der jeden Satz mit Mama anfängt und von mir erwartet, dass ich mit ihm Ritterburgen baue und Fußball spiele und Schach ohne Regeln. Ich kann nicht. Warum hilft mir niemand? Weil ich niemanden mehr habe. Keiner mag mich mehr. Ich hab's mir mit allen verdorben. Das ist der Preis, den ich dafür zahle, schwarz zu sehen und Recht zu behalten. Dankeschön.